So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Es gibt ja viele Predigttexte, die man sich aussuchen kann, um Weihnachten groß zu machen. Gestern haben wir Lukas 2 betrachtet, durften wir betrachten. Und heute habe ich mir einen Lehrtext ausgesucht, weil ich auch dachte, mittwochs haben wir auch die Bibelstunden und da sie ja heute Abend ausfällt, dachte ich, es ist gut, wenn wir jetzt uns morgen nochmal mit einem richtigen Lehrtext beschäftigen. Und zwar finden wir diesen Lehrtext in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 ist der klassische Weihnachtstext, den auch Hans zitiert hat, zumindest ein Teil. Und wir wollen uns Vers 5 bis 8 miteinander betrachten und miteinander anschauen. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Nachdem ich den Text gelesen habe, möchte ich auch zusammen mit euch beten. Aber zuerst lese ich ihn. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ich würde euch nochmal bitten, aufzustehen, wem es möglich ist, gemeinsam mit mir beten. Für dein Wort möchte ich beten, Vater. Ich möchte dich bitten, dass du Kraft schenkst, dass du Konzentration schenkst, Ruhe schenkst, aber vor allem, dass du deinen Geist schenkst, nicht nur im Reden, sondern auch im Hören, dass du die Ohren aufschließt, damit wir die Wunder deines Wortes erkennen können. Dein Wort, es ist eingehaucht von dir und es ist nützlich, dass wir daraus lernen, damit der Mensch Gottes richtig sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und dafür möchten wir dich bitten, dass du dieses Wunder tust, dass wir dein Wort verstehen, nicht nur intellektuell, sondern in einem Herzen, das sich im Leben auch widerspiegelt. Segne bitte dazu dein Wort. Amen. Dieser Text in Philipper 2 hat mehrere Aspekte. Zwei Punkte, die uns etwas über Christus lehren. Und zum einen über die Natur Christi und zum anderen über die Erniedrigung Christi. Wenn wir den Text weiterlesen würden, Vers 9 bis 11, würden wir dann auch etwas über die Erhöhung oder die Erhabenheit Christi herausfinden. Also die Natur Christi, Erniedrigung Christi und auch die Erhabenheit Christi. Und normalerweise predige ich ja schon in klassische Drei-Punkte-Predigt, weil es einfach hilfreich ist, nicht nur für mich, sondern ich denke auch für Zuhörer, für euch. Aber heute habe ich euch nur einen Punkt mitgebracht, und zwar ist es wirklich die Absicht des Textes. Immer gut, wenn der Prediger die Absicht des Textes predigt. Und diesen einen Punkt möchte ich mit euch heute anschauen. Die Absicht des Textes ist nicht, uns einen netten Weihnachtsgruß mitzugeben oder uns Sätze an die Hand zu geben, die wir auf Postkarten schreiben können oder auf Weihnachtskarten schreiben können, sondern dieser Text hat eine gewisse Absicht und diese Absicht ist eine Aufforderung für die Gemeinde oder eine Aufforderung an die Gemeinde. Wenn wir die ersten vier Buchstaben lesen unseres Textes, das erste Wort, habt. Es ist eine Aufforderung, habt diese Gesinnung in euch. Und deshalb die Absicht des Textes, beziehungsweise mein Thema heute, ist es, feiert Weihnachten als einen innerlichen und einen christuszentrierten Lebensstil. Und mit feiern meine ich jetzt nicht, ausgelassene Party zu feiern, sondern ich meine mit feiern, meine ich ein Erleben. Erlebe Weihnachten als einen innerlichen, als eine Haltung. Erlebe Weihnachten als eine innere Haltung, als eine Christus, also einen christuszentrierten Lebensstil, dass praktisch das historische Ereignis, das vor über 2000 Jahren, Entschuldigung, weniger als 2000 Jahren, geschehen ist, dass dieses Ereignis damals lebendig wird, heute, in der Gemeinde Jesu. Das ist das, was Paulus sagen möchte. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und damit möchte ich überhaupt nicht also es ist ganz und gar nicht mein Anliegen, das historische Ereignis beiseite zu legen, sondern im Gegenteil, ich möchte es hochschätzen, dass dieses Ereignis etwas mit unserem Leben heute zu tun hat, dass es lebensverändernd ist. Und deswegen sagt Paulus oder gibt diese Aufforderung an Paulus an die Gemeinde, feiert Weihnachten, feiert das Ereignis, was passiert ist, erlebt es in eurem Leben. Und deshalb ist unsere erste Aufgabe, herauszufinden, was ist denn diese Haltung, was ist denn diese Gesinnung, die Paulus hier meint. Und vielleicht mag jemand sagen, ja, lest doch einfach weiter. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war. Nur das Problem ist, dass weder ich noch ihr in Gestalt Gottes sind, ist, wie auch immer. Ich bin nicht in der Gestalt Gottes und ich hab sie nicht beiseite gelegt. Also was meint Paulus, wenn er hier dieses Weihnachtsereignis vor oder auffordert, so zu leben, wenn wir doch gar nicht in der Gestalt Gottes sind? Was bedeutet es, diese Gesinnung Christi zu haben? Und da ist es hilfreich, sich mit dem Kontext oder mit den Versen einfach davor zu beschäftigen und die zu lesen. Besonders die Verse 2 bis 4. In den Versen, im ersten Vers, in Kapitel 2, Vers 1, es schreibt er, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Und da zählt Paulus einfach die Dinge auf, die der Gemeinde in Philippi, die schon erlebt haben, denen es schon wichtig ist, eine Ermunterung in Christus zu haben, einen Trost der Liebe zu haben, Gemeinschaft des Geistes zu haben. Die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, übersetzt zum Beispiel, es ist euch wichtig, liebe Gemeinde in Philippi, es ist euch doch wichtig, eine Ermunterung in Christus zu haben. So wichtig, getröstet zu werden in der Liebe. Ihr habt es doch schon erlebt. Und dann beginnt er in Vers 2. So erfüllt meine Freude, schreibt Paulus, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Und hier haben wir schon bereits dieses Wort der Gesinnung. Habt dieselbe Gesinnung. Und was steht unmittelbar als Parallele sozusagen neben der Gesinnung? Die Liebe. Habt dieselbe Gesinnung und habt dieselbe Liebe in euch. Es ist nicht etwas völlig Getrenntes, dass da die Liebe und da die Gesinnung, sondern das sind Dinge, die sich überschneiden. Habt die Gesinnung, habt dieselbe Gesinnung in euch, habt dieselbe Liebe in euch. Und dann einmütig, man könnte auch übersetzen einselig, heute kennen wir das unter dem Spruch, ein Herz und eine Seele zu sein. Das meint dieses Wort, einmütig, eines Sinnes seid. Und jetzt wird er in Vers 3 und Vers 4 konkreter. Jetzt macht er konkrete Beispiele, was es bedeutet, diese Gesinnung zu haben, diese Liebe in sich zu haben. Und er macht es auf der einen Seite negativ und auf der anderen Seite positiv. Er sagt zum einen, was es nicht ist, und auf der anderen Seite sagt er, was es ist, diese Gesinnung zu haben. Als erstes sagt er in Vers 3, also habt die einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, das sollt ihr nicht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und dann Vers 4, nochmal einmal negativ, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das ist dieses Verständnis, das Paulus der Gemeinde in Philippi mitgeben möchte. Und jetzt verstehen wir, wenn wir diesen Kontext oder diesen Zusammenhang angeschaut haben, warum Paulus jetzt damit beginnt zu sagen, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, warum er mit der Gottheit Jesu anfängt. Weil er jetzt der Gemeinde Philippi und uns heute zeigen möchte, Leute, ich zeige euch jetzt jemand, der es verdient hätte, gerühmt zu werden. Ich zeige euch jetzt jemand, der es verdient hätte, dass wir alle unsere Knie, dass wir unsere Gesichter vor ihm niederwerfen. Jetzt zeige ich euch jemand, der das verdient hätte, der es verdient hätte, gerühmt zu werden. Wo er davor gesagt hat, tut nichts aus Ruhmsucht. Jetzt zeige ich euch jemand, der Ruhm verdient hätte. Er möchte also diese Erhabenheit Christi darstellen, diese Herrlichkeit, die Christus hatte beim Vater, diese, ich nenne sie mal, anbetungswürdige Herrlichkeit, diese anbetungswürdige Herrlichkeit, die Christus hat, die er aufgrund seiner Eigenschaften hat, aufgrund seiner Allmacht, aufgrund seiner Allwissenheit, aufgrund seiner vollkommenen Güte, Gerechtigkeit, Liebe, Langmütigkeit, aufgrund seiner Heiligkeit, auch seines Zornes. All diese Eigenschaften, wenn man die in die Summe nimmt, dann ist die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit, die Christus hatte, die hier beschrieben wird in Vers 6, ist der Ausdruck, dass die Gegenwart dieser Eigenschaften, wenn man es zum Beispiel, und das ist wirklich ein Dilemma vom Prediger, diese große Herrlichkeit irgendwie darzustellen, weil das eine Herrlichkeit ist, die mit Worten nicht zu beschreiben ist, aber vielleicht in einem ganz kleinen, mickrigen Beispielen. Ich habe mal in Ferien bei Bosch gearbeitet und da war die Devise, nur zu arbeiten, wenn der Meister auch da ist. Und wenn der Meister kam, da war plötzlich der Rücken gerade, man hat plötzlich viel schneller arbeiten können, das war etwas Phänomenales. Diese Gegenwart oder diese Anwesenheit des Meisters hat etwas in dir hervorgerufen, dass du plötzlich besser gearbeitet hast. Oder ich erlebe das jetzt auch in der Schule als Lehrer, wenn du zum Beispiel den Schülern eine Aufgabe gibst, sie ein Projekt machen lässt und sie in einen PC-Raum steckst, dass sie dort ihr Projekt machen sollen. Und dann musst du plötzlich raus wegen irgendetwas und dann kommst du wieder rein und siehst plötzlich, wie alle Internetseiten runtergehen, wie ihre Spiele runtergehen und sie urplötzlich ganze Zeit an ihrer PowerPoint gearbeitet haben. Und das kriegt natürlich kein Lehrer mit. Aber das ist diese Gegenwart, die einfach diese andere Stellung mit sich bringt, ja, wie der Meister zu seinen Mitarbeitern, wie der Lehrer zu seinen Schülern. Das ist diese Gegenwart. Und wie viel mehr bei Gott, wie viel mehr bei demjenigen, der vollkommen Güte ist, vollkommen gerecht ist, vollkommen heilig ist. Seine Gegenwart ist unbeschreiblich groß. Es ist eine anbetungswürdige Herrlichkeit. Es ist ein, Herrlichkeit kann man auch mit Gewicht übersetzen, mit Schönheit übersetzen oder mit Glanz. Eine anbetungswürdige oder ein anbetungswürdiges Gewicht. Es ist ein Glanz, den Gott ausstrahlt aufgrund seiner Vollkommenheiten. Und was hat Jesus mit dieser anbetungswürdigen Herrlichkeit gemacht? In Vers 7 er hat sie nicht wie ein Raub festgehalten. Es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und seht ihr jetzt diese Verbindung, die Paulus schafft oder die er oben geschaffen hat, nichts aus Eigennutz zu tun, nichts aus Ruhmsucht zu tun. Denn wisst ihr, derjenige, der es verdient hätte, dass wir unsere Knie vor ihm beugen, Er hat es auch nicht aus Eigennutz getan. Er hat auch nicht an dieser Herrlichkeit festgehalten, gesagt, es ist meine Herrlichkeit. Ich will diese dieses Gewicht behalten. Er hat sie losgelassen, er hat sich ihrer entledigt. Und ich empfand es richtig, hier einen kurzen Exkurs zu machen über die Natur Christi. Weil die Frage ist, was bringt es mit sich? Was bringt es für Konsequenzen mit sich, dass Christus diese Herrlichkeit beiseite gelassen hat, seine Stellung aufgegeben hat als Gott? Hat er denn auch seine Eigenschaften verloren? Hat er seine Allgegenwart verloren? Oder seine Allwissenheit? Und ich möchte euch anhand von zwei Beispielen zeigen, dass Christus nicht seine Eigenschaften als Gott verloren hat. Weil wenn er seine Eigenschaften als Gott verloren hätte, dann wäre er nicht mehr Gott. Dann wäre er zeitlebens, wo er hier auf Erden war, wäre er nicht mehr Gott. Denn was macht Gott zu Gott? Dass er vollkommen ist, dass er alles in allem vollkommen ist, in seiner Heiligkeit, in seiner Allwissenheit, in seiner Allgegenwart. Das macht Gott zu Gott. Und hätte er seine Eigenschaften losgelassen, hätte sie abgelegt, wäre er nicht mehr Gott. Als Sohn Gottes wurde er Mensch und er war trotzdem immer noch zugleich Gott. Jesus Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ich möchte euch jetzt zwei Beispiele zeigen, wo Jesus nur in einen kleinen Hinweis gibt, kleine Ereignisse schafft, wo er uns zeigt, dass er immer noch Gott ist. Und das erste Beispiel ist, oder diese zwei Beispiele möchte ich euch anhand von den Berufungen seiner Jünger zeigen, wo er ihnen ein klein wenig von dieser Herrlichkeit zeigt, ein klein wenig von seinen Eigenschaften zeigt. Und die erste Begebenheit ist in Johannes Evangelium, Kapitel 1. Da geht es um die Berufung von Nathanael. Zuvor hat Jesus den Philippus berufen, zu seinem Jünger gemacht. Und dieser Philippus geht jetzt zu Nathanael. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 45 bis 49 möchte ich mit euch lesen. Philippus findet den Nathanael, Vers 45, und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Dieser Satz ist wichtig, wir werden es gleich sehen. Komm und sieh. Und dann, Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Wann sah Jesus den Nathanael? Als er noch nicht bei Jesus war, als er noch unter dem Feigenbaum war. Und das meinte ich vorhin mit dem, der Satz ist noch wichtig von Nathanael, Philippus ruft einen Menschen auf, zu sagen, komm, Menschen müssen kommen, um zu sehen. Komm und sieh. Jesus sagt, ich habe dich gesehen, als du noch unterm Feigenbaum warst. Und er hat nicht nur gesehen, ihn äußerlich gesehen, sondern als Nathanael dann zu Jesus gekommen ist, sagt er, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Er sagt nicht, wahrhaftig ein Israelit, schwarze Haare, schöner Bart, sondern er sagt, wahrhaftig ein Israelit, ich habe dich unterm Feigenbaum sitzen sehen und ich habe dort bereits dein Herz gesehen. Ich habe dort gesehen, dass du wahrhaftig ein Israelit bist. Was einfach dieses Beispiel zeigen soll, ist, dass Jesus trotzdem allgegenwärtig ist, dass er trotzdem allwissend ist, obwohl er menschliche Natur annahm. Das zweite Beispiel ist von Lukas 5, ich weiß nicht, ob wir das aufschlagen müssen, aber sollen, aber es ist gut, Lukas 5, Vers 8, ich erzähle kurz den Kontext, da geht es auch um die Berufung von Simon Petrus diesmal. Und hier macht Jesus auch ein Wunder, und zwar ist ein bekanntes Wunder, er lässt Petrus nochmal auf den See zurückfahren, obwohl sie keinen Fang gemacht haben und die Aussichten schlecht dafür stehen. Aber er sagt, auf dein Wort, Herr Jesus, möchte ich hinfahren und die Netze reinholen. Und als er die Netze holt, so viele Fische, dass die Netze reißen. Und jetzt die Reaktion nach diesem Wunder, das Jesus getan hat in Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. An dieser Stelle hat Petrus verstanden, wer vor ihm steht. Kein Mensch. Denn er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Aber er fällt vor seinen Füßen nieder und sagt, geh weg, weil ich bin ein sündiger Mensch, du nicht. Was einfach die Allmacht Gottes, Jesus wollte seine Allmacht Gottes kurz präsentieren, damit Petrus ins Staunen kommt, damit Petrus erkennt, wer vor ihm steht. Und wir könnten das Spiel so weitertreiben mit der Sturmstillung, mit der Auferstehung von Lazarus. Der Vater hat Leben in sich selbst, so auch der Sohn. Also Jesus hat seine Eigenschaften behalten. Und natürlich ergeben sich daraus Schwierigkeiten. Natürlich ergeben sich daraus Schwierigkeiten, zum Beispiel den Tag des Herrn, dass der Sohn es nicht wusste. Niemand weiß den Tag des Herrn, außer der Vater. Nicht mal die Engel wissen es. Und auch nicht der Sohn. Aber machen wir es noch einfacher mit dem Körper Jesu. Wenn Jesus in Galiläa war, war er nicht zugleich in den Alpen. Wenn Jesus in Jerusalem war, war er nicht in Indien. Jesus war an einem Ort gebunden. Und wir müssen es einfach dabei belassen und sagen, es gibt bestimmte Ereignisse, wo Jesus, diese eine Person, der Gott-Mensch, seine Allmacht, seine Allwissenheit präsentieren wollte und präsentiert hat, dass er seine göttliche Natur unter Beweis gestellt hat. Und es gibt bestimmte Ereignisse, wie der Tag des Herrn, wo Jesus es für unweise hielt, es den Jüngern mitzuteilen. Er hat es aus seiner begrenzten menschlichen Natur gesagt, der Sohn weiß es nicht. Und deswegen spricht man auch von den zwei Naturen Christi, von den zwei Naturen in einer Person. Und ich möchte euch an dieser Stelle, um einfach zu zeigen, dass nicht nur ich mir das jetzt erfunden habe, in den zwei Wochen Vorbereitung, denen ich mich jetzt damit beschäftigt habe mit dem Text, sondern dass über Jahrhunderte hinweg die Christen das geglaubt haben. Ich möchte euch ein Bekenntnis vorlesen, das in Chalcedon niedergeschrieben wurde im Jahr 451 nach Christus, also 400 Jahre nach Jesu Leben hier auf Erden, wurde ein Bekenntnis aufgeschrieben, und da möchte ich euch zwei Sätze davon vorlesen. Da heißt es, wir bekennen einen und denselben Christus, den Sohn, den Herrn, den einzig Geborenen, der in zwei Naturen, unvermischt, ungewandelt, ungetrennt, ungesondert geoffenbart ist. Man hat diese Wörter verwendet, um gewisse Irrlehren entgegenzutreten, die sich auch Gedanken darüber gemacht haben, ja, wie ist denn das jetzt mit Jesus? Und jetzt dieser zweite Satz, darauf kommt es mir an. Keineswegs
wird der Unterschied der Naturen durch die Einigung aufgehoben. Jetzt, vielmehr wird die Eigenart jeder Natur bewahrt. Die Eigenarten jeder Naturen, beider Naturen wird bewahrt. Und sagt, und beide vereinigen sich zu einer Person. Und dann heißt es weiter, und einer Hypostase, also einem Wesen. Es ist eine Person. Es ist nicht eine Person, die göttliche Person und eine Person, die menschliche Person, sondern es sind zwei Naturen, die sich vereinigen zu einer Person. Wenn ihr darüber staunt und wenn ihr sagt, stehe ich jetzt noch nicht so ganz, sehr gut, ich auch nicht. Es ist wie mit der Dreieinigkeit, oder? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Drei Personen, ein Gott. Wir beten einen Gott an, nicht drei Götter. Es sind drei Personen. Und warum bestehen Christen seit hier jetzt zumindest, seit dem Bekenntnis, seit 1600 Jahren, warum stehe ich heute hier, 2019, so darauf, dass Jesus beides ist, dass er wahre Gott und wahrer Mensch ist? Und die erste Konsequenz, das habe ich schon am Anfang kurz angerissen, wenn Jesus eine Eigenschaft verloren hätte, wäre er nicht mehr Gott. Aber in Kolosser zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 9 steht, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, die ganze Fülle der Gottheit. Und hätte er diese Eigenschaften losgelassen, hätte er sie nicht mehr gehabt, wäre es nicht Gott, der uns errettet hat, sondern er hätte ein Geschöpf vorgeschickt. Aber zum Beispiel in Jesaja, Kapitel 43, Vers 11, da geht es um die Rettung Israels und sein Volk und auch um seine Gemeinde. In Jesaja 43 geht es auch um den Kontext der Götzen. Vers 11. Ich, spricht der Herr, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Außer mir gibt es keinen Helfer. Ich rette mein Volk. Der zweite Grund, warum Jesus wahrer Gott sein musste, ist, weil kein Mensch vollkommenen Gehorsam leisten kann. So wie Petrus gesagt hat, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Im ganzen Alten Testament hindurch, im ganzen Neuen Testament hindurch ist die klare Botschaft, jeder Mensch ist Sünder. Jeder Mensch ist schuldig geworden. Nur eine Stelle in Hiob Kapitel 15, Vers 14. Wir können auch Paulus aufschlagen, in Römer Kapitel 3, aber einfach nur jetzt mal Hiob auszugsweise. Kapitel 15, Vers 14. Da gibt es eine rhetorische Frage. Aus dem Kontext heraus ist es einfach klar, dass diese Frage eine Antwort, eine klare Antwort uns in den Mund legen möchte. Also klar, wenn wir es jetzt lesen. Was ist der Mensch, dass er rein dastehen könnte und der von einer Frau geborene, dass er gerecht wäre? Es gibt keinen Menschen, der rein ist, der gerecht wäre. Aber genau das ist unser Text in Philipper Kapitel 2. Genau das ist unser Text, dass Jesus als Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Aber er musste auch wahrer Mensch sein. Weil der erste Adam versagt hat und wir alle diese, sage ich mal, Adamiten sind, alle eine Nachkommen von Adam sind, musste Gott Mensch werden. Er muss auch wahrer Mensch sein. Er musste zum zweiten Adam werden. Er musste den Gehorsam leisten, den wir nicht erbringen konnten. Er musste den Tod auf sich nehmen, den wir hätten erleiden müssen. Deswegen muss er auch wahrer Mensch sein. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Und so möchte ich zusammenfassen, Jesus Christus, der Gottmensch, ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat zwei Naturen, die sich jedoch in einer Person vereinigen. Das zur Natur Christi. Und deswegen ist mir auch der Kontext so wichtig gewesen. Weil der Kontext ist nicht, liebe Gemeinde in Philippi, ihr habt gute Eigenschaften, aber wisst ihr was? Wirft sie weg. Wirft sie weg und seid demütig. Das verstehen wir manchmal unter Demut. Wenn zum Beispiel zwei gut Klavier spielen können und es muss jemand Klavier spielen, dann nein, spiel du Klavier, du kannst besser Klavier spielen. Nein, spiel du Klavier, du kannst besser Klavier. Nein, du, nein, du, nein. Es geht nicht darum, unsere Eigenschaften wegzuwerfen, unsere Eigenschaften schlecht zu reden. Das ist nicht der Kontext von der Gemeinde in Philippi, sondern es geht darum, nicht hier zu dienen, sondern hier zu dienen. Es geht darum, unsere Stellung, unsere Herrlichkeit, die die meisten Menschen und die wir alle besitzen, unsere Herrlichkeit, unser Ruhm, den wir oft verdienen wollen, den wegzuwerfen. Sagen, es geht nicht um meinen Ruhm. Es geht nicht um meine Herrlichkeit, an der ich wie ein Raub festhalten möchte. Darum geht es nicht. Sondern ich lasse sie los, ich lasse meine Stellung los und ich erniedrige mich selbst und ich suche danach, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich suche danach, meine Nächsten so sehr zu lieben, dass ich meine größte Freude darin habe, wenn es dem anderen gut geht. Wie in einer guten Ehe, wo der Ehemann oder die Ehefrau, wenn es einem selber gut geht, wenn es dem anderen gut geht, wenn man selber Freude hat, wenn es dem anderen gut geht, man tut alles dafür, dass es dem anderen gut geht. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Man soll seine eigene Stellung beiseite lassen, man soll diese Gesinnung in sich haben, die auch in Christus Jesus war. Ich möchte kurz ein Zitat noch vorlesen. Und zwar, was passiert, wenn du in der Gemeinde bist, aber genau diese Stellung nicht aufgibst? Was passiert mit dir und mit mir, wenn wir diese Stellung weiter behalten? Wenn wir von oben dienen, da heißt es, und es schreibt an Nichtchristen, der Glaube, dass Gott mich aus lauter Gnade als sein Kind annimmt, macht zutiefst bescheiden. Christen, die Fanatiker sind, sind dies nicht, weil sie das Evangelium zu ernst nehmen würden, sondern weil sie es nicht ernst genug nehmen. Denken Sie einmal an Christen, die Ihnen fanatisch vorkommen. Damit meint er das wirklich negativ. Ihr werdet gleich sehen, was er damit meint. Denken Sie mal daran, wenn Sie solchen Christen begegnen. Sie sind überheblich, selbstgerecht, stur, unsensibel und hart. Und die Frage ist, warum? Nicht, weil sie zu christlich sind, sondern weil sie nicht christlich genug sind. Sie sind fanatisch im Äußern ihrer Meinung, aber nicht fanatisch im Lieben, nicht fanatisch in der Demut, nicht fanatisch im Vergeben oder Verstehen. Und solch ein Fanatiker, in Anführungsstriche, war Christus. Er war fanatisch in Liebe, fanatisch in der Demut und im Vergeben. Und ich möchte euch jetzt eine Gefahr oder euch vor einer Gefahr warnen, die es gibt, wenn wir jetzt an dieser Predigt Schluss machen würden. Und zwar ist es die Gefahr, Christus als bloßes Vorbild zu nehmen. Christus als bloßes Vorbild zu betrachten, weil dann werden wir früher oder später zu solchen
fanatischen Christen in negativer Weise, ihr versteht hoffentlich, was ich meine, negative Art und Weise fanatisch, dann werden wir überheblich, wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft so zu sein, wie Christus ist. Dann werden wir genau zu überheblichen, selbstgerechten Menschen. Dann werden wir genau solche Sätze lossagen wie: Warum dient der anderen nicht so viel wie ich? Ich diene seit 3 Jahren, ich tue meinen treuen Dienst, warum können nicht das die anderen tun? Merkt ihr, man dient von hier oben. Oder wenn man Kritik zum Beispiel bekommt, ich meine Kritik im biblischen Sprachgebrauch Ermahnung. Was hat der für ein Recht, mich zu ermahnen? Was hat der für ein Recht, mich zu kritisieren in meinem Dienst? Ich tue es doch, ich tue doch schon so viel. Merkt ihr, man dient von hier oben. Und deswegen, Christus ist mehr als ein Vorbild, aber er ist nie weniger als das. Christus ist mehr als ein Vorbild, aber er ist nie weniger als das. Und ich möchte es euch ganz kurz zeigen aus dem Kontext von dem Philipperbrief, weil das ist genau die Intention, die auch Paulus hat, wenn er so einen Text an die Gemeinde in Philippi schreibt. Unser Text im Philipperbrief ist eingeschlossen von der Kraft Christi, die in uns wirkt. Und nicht unsere Kraft, die in uns wirkt. Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Da beschreibt Paulus, um was er betet für die Gemeinde. Und um dieses bete ich, Vers 9, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Warum? Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Und jetzt? Die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Die Gemeinde in Philippi soll in der Liebe wachsen, soll die Frucht der Gerechtigkeit tragen. Wie? Sie wird durch Jesus Christus gewirkt. Darum betet Paulus, er betet zum Vater, dass Christus wirkt zum Lobpreis des Vaters. Wir beten zum Vater, beten: Herr, schenk uns diese Gesinnung, schenk mir diese Gesinnung, diese Liebe, meine Geschwister zu lieben und sie höher zu betrachten. Wir bitten zum Vater, dass er es aus der Kraft Gottes tut, dass er es aus seiner Kraft, aus der Kraft Christi tut. Bewirke es durch Jesus Christus zu deinem Lob, nicht zu meinem Lob, nicht für meine Stellung, zu deiner Herrlichkeit. Und seht ihr, wenn wir vollkommen aus der Kraft Christi leben, dann haben wir doch auch nichts zum Rühmen. Es ist die logische Schlussfolgerung, das ist die Gefahr, vor der ich warne oder vor der Paulus warnt, nichts aus eigener Kraft zu tun, sondern wissen, alles, was wir tun, was wir denken, was für eine Haltung wir haben, es kommt aus der Kraft Jesu Christi. Und noch eine Stelle, die direkt nach unserem Text kommt, die sozusagen als Folge in Vers 12, die als Folge beschrieben wird. Kapitel 2, Vers 12 und 13. Daher, das meine ich mit Folge, jetzt kommt die Folge. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Paulus weiß, dass unser Heil beschlossene Sache ist. Wir sind aus Gnade durch Glauben gerettet. Aber er sagt, eure Rettung ist noch nicht abgeschlossen. Ihr sündigt doch noch ab und zu, sagt Paulus. Deswegen bewirkt euer Heil, bewirkt eure Rettung, bewirkt eure Heiligung. Und jetzt mit Furcht und Zittern. Und warum mit Furcht und Zittern? Jetzt Vers 13. Warum mit Furcht und Zittern? Denn, ist die Begründung, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der alles in uns wirkt, überhaupt, dass wir das wollen, dass wenn du nach der Predigt rausgehst und sagst, doch, ist es gut, was da gesagt wurde, dass du das willst, ist das Wirken Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Aber auch, dass es Realität wird in deinem Leben, ist das Wirken des Heiligen Geistes in dir, ist das Wirken Gottes. Er tut es und deswegen sollen wir mit Furcht und Zittern unsere Heiligung vorantreiben, zu wissen, ich kann nichts dazu beitragen. Vater, du musst es in mir wirken. Und das möchte ich uns heute hier an Weihnachten mitgeben, Weihnachten zu feiern als einen innerlichen und Christus-zentrierten Lebensstil, als eine innerliche Haltung, wirklich Weihnachten zu feiern und unsere größte Freude darin haben, wenn es dem anderen gut geht. Amen.